und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden.
Die sieben Siegel, eine Rolle versiegelt mit sieben Siegeln. Ja, das in den alten Zeiten war das ein Testament, das so versiegelt war. Und dieses Testament muss geöffnet werden, aber es muss natürlich durch Lebendige geöffnet werden. Und Jesus Christus ist der Einzige, der dieses Testament öffnen kann. Er ist der Urheber, der Schöpfer dieser Erde. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Durch ihn ist alles geschaffen, was geschaffen ist. Und ohne ihn ist da nichts, was geschaffen ist. Also er ist der ursprüngliche Eigentümer. Und dieses Eigentum ist in andere Hände geraten. Und nur der ursprüngliche Eigentümer kann es wiederherstellen. Kein anderer. Denn es gehört ihm. Aber er ist gekreuzigt worden und ist gestorben. Und dadurch hat er uns losgekauft. Und wir können das ewige Leben haben, denn unser Christus ist nicht tot. Er lebt. Er ist auferstanden und er sitzt zur Rechten Gottes. Ist das nicht, was die Bibel lehrt? Alle Religionen der Welt verehren ihre Erfinder an ihren Gräbern. Aber das Grab Christi ist leer. Und das ist der Unterschied zwischen anderen Religionen und dem Christentum. Und der andere Unterschied ist, dass Gott die Menschen so geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, dass jeder, der an ihm glaubt, nicht sterben braucht und das ewige Leben empfangen kann. Das ist der andere Unterschied. Dieser Gott der Liebe, der für uns gestorben ist, damit wir das ewige Leben haben dürfen. Jetzt diese Verkündigung geht in die Welt hinein durch das Evangelium. Wir verkündigen Jesus Christus und seine Erlösung, wenn wir das Evangelium verkünden. Und diese Siegel, diese sieben Siegel haben mit der Verkündigung zu tun. Und durch diese Verkündigung müssen Menschen zu Christus gebracht werden, dass sie ihn als persönlichen Erlöser akzeptieren. Die vier Reiter der Offenbarung. Und ich sah, dass das Lamm der Siegel eines auftat. Offenbarung 6, Vers 1. Nur das Lamm kann diese Siegel öffnen. Nur der Schöpfer hat das Recht, um das Erbteil zurückzunehmen. Nur der Schöpfer. Und das ist wieder einmal ein Beweis, dass Jesus Christus Gott ist. Und nur Gott selber, der Schöpfer, kann wiederherstellen. Er ist nämlich Schöpfer und Wiederschöpfer. Er bringt uns wieder in den ursprünglichen Zustand durch sein Wort. Er kann die Siegel auftun. Er ist der Urheber des Evangeliums. Und als das erste Siegel aufgetan wurde, kam da ein Reiter hervor. Und dieser Reiter stellt das Evangelium vor, das in die Welt hineinging. Genauso wie heute Morgen wir geredet haben über die sieben Gemeinden, das sind die Träger des Evangeliums. Und diese Botschaft, die sie bringen, das Evangelium, wird jetzt vorgestellt in diesem Kapitel durch diese Reiter. Und die Zukunft der Christenheit wird hier offenbart, wie das Evangelium, dieses lebendige Evangelium, das Evangelium, das zum Leben führen sollte, wie das verbreitet wurde und was damit passierte. Satan hasst dieses Evangelium. Er hasst Jesus Christus. Er hat gesorgt dafür, dass Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde. Er hasst das Evangelium, das Menschen zu Jesus Christus hinführen kann. Er hasst diejenigen, die das Evangelium verbreiten. Denn er möchte, dass alle verloren gehen. Und so dieser Krieg des Evangeliums wird hier in Offenbarung aufgezeichnet, damit wir sehen können, wohin es führt. Und ich sah, dass das Lamm der Siegel eines auftat und hörte der vier Tiere eines sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Diese vier Tiere, die wir da besprechen, sind Cherubim, Augen ringsrum. Sie können alles sehen, verstehen alles. Die Eigenschaften werden aufgezeichnet von diesen Tieren. Und sie sehen alles, wissen alles. Und sie haben die Eigenschaften eines Löwen und eines Kalbes. Und sie haben die Eigenschaften von einem Adler. Und wenn wir diese Eigenschaften betrachten, dann wissen wir, dass Jesus Christus ist der Löwe. Jesus Christus ist der Löwe des Stammes Juda. Wir wissen, dass Jesus Christus kam als Diener, um die Menschheit zu dienen und zu erlösen. Er hat nicht den großen Herr gespielt, er kam als Diener. Wir wissen, dass er als Mensch kam. Also diese Tiere wurden auch verglichen, so wie mit Menschen. Er kam als Mensch. Er wurde Mensch. Gott wurde Mensch, um uns zu erlösen. Und der Adler war immer ein Symbol der Gottheit. Also diese Cherubimen, sie stellen den Charakter Christi dar. Seinen unbeschreiblich schönen Charakter. Und sie sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm ward gegeben eine Krone und er zog aus sieghaft und dass er siegte. Jetzt in verschiedenen Psalmen wird da geschrieben von Gott selber, der einen Bogen hat und einen Pfeil schießt. Also hier wiederum das Bild Gott selber mit dem Bogen. Und er schießt und er will das Herz erreichen mit diesem Bogen und mit diesem Pfeil. Und wer ist dieser Reiter? Der Reiter auf dem weißen Pferd, weiß die Farbe hier der Gerechtigkeit. Und der darauf saß, hatte den Bogen, Christus selber. Ihm ward gegeben eine Krone, er ist König der Könige. Er zog aus sieghaft, durch seinen Tod hat er den Tod besiegt. Durch seinen Tod hat er das wieder errungen, was Satan weggenommen hat. Und er war sieghaft und er siegte. Das Evangelium ging mit Kraft in die Welt hinein. Jesus Christus ist auferstanden. Jesus Christus ist der Erlöser. Alle, die in ihm glauben, macht nicht zu welchem Stamm und welcher Rasse, welche Farbe, alle, die ihn akzeptieren, können das ewige Leben haben. Sie können das Erbe bekommen, das verloren war, denn er hat es wieder hergestellt. Das ist das Evangelium. Und dieses Evangelium hat sich nicht geändert. Es ist immer noch das gleiche Evangelium. Aber wie gesagt, Satan macht dieses Evangelium nicht. Da Psalm 64, Vers 7 steht geschrieben, er macht das Meer still, und die Wellen macht er still und den Tumult der Menschen. In der Gegenwart von diesem Evangelium wird da eine Stille im Herzen kommen. Warst du nicht zornig, Herr, in der Flut und dein Grimm in den Wassern und dein Zorn im Meer, da du auf deinen Rossen rittest und deinen Wagen den Sieg behielten? Du zogst den Bogen hervor, wie du geschworen hattest, den Stämmen, und verteiltest die Ströme ins Land. Habakuk, hier haben wir wieder ein Bild Gottes mit seinem Bogen, dass er verteilte das Land, das Erbe nimmt er weg von den Heiden und gibt es seinem Volk. Und so das Symbol dieser versiegelten Rolle, das Erbteil durch das Evangelium, durch Jesus Christus, erreichbar an alle Leute. Also das erste Evangelium, das rauskam, rein, pur, sauber, einfach, schlicht. Wir machen es so kompliziert. Das Evangelium ist nicht kompliziert. Jesus Christus, Gott, Mensch geworden, für mich gestorben, auferstanden. Alle, die in ihm glauben und ihm folgen, nicht nur als Erlöser, sondern auch als König im Gehorsam, sind seine. Das ist ein einfaches Evangelium. Jeder sollte es verstehen. Es ist ein siegender Glaube. Da ist kein anderer. Es gibt keine andere Erlösung. Weiß steht für Reinheit. Es ist ein reines, sauberes, charakterfestes Evangelium. So ihr anders bleibet im Glauben gegründet und fest und unbeweglich von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt, welches gepredigt ist unter aller Kreatur, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Kolosser 1, Vers 23. Dieses Evangelium ist ein Kraftevangelium heute, so wie es damals war. Also was ist in der Welt passiert? Warum ist die Welt so gottlos? Wenn man in meinem Land lebt, wir leben alle in Gefängnissen. Unsere Häuser sind vergittert, unsere Freunde werden ständig haben sie Probleme, ständig werden sie angegriffen, mit Messern gestochen, mit Schraubenziehern zusammengeschlagen. Es ist schrecklich, wie es bei uns vorgeht. Wieso ist die Menschheit so gottlos geworden? Was ist mit dem Evangelium passiert? Also dieses reine Evangelium, ein zweiter Siegel wird geöffnet und ein anderes Pferd kommt hervor, ein anderer Reiter. Rot ist die Farbe und es geht auch in die Welt hinein. Es hat auch ein Schwert, es geht auch kämpfen und es ging heraus ein anderes Pferd, das war rot. Um dem, der darauf saß, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde und dass sie sich mit untereinander erwürgten und ward ihm ein großes Schwert gegeben. Offenbarung 6, Vers 4. Tragische Geschichte. Dieses schöne weiße Pferd, dieses prächtige Evangelium der Erlösung wird ersetzt durch ein rotes. Und der Frieden wird weggenommen und es gibt Krieg und es werden Menschen erwürgt und das Schwert, das Evangeliumsschwert schneidet noch immer zum Herzen und zum Knochenmark, aber es wird bekämpft. Also Satan hat versucht, genauso wie in der Smyrna-Zeit, dieses Evangelium zu vernichten durch die Träger des Evangeliums im Blut zu hüllen. Das ist also ein Parallel von dem, was wir heute Morgen gesehen haben. Eine Zeit der schrecklichen Verfolgung und das Evangelium verrinnt zu Blut. Rot, die Farbe des Blutes. Eine tragische Geschichte, ein Parallel. Also eine Zeit der Verfolgung. Die Römer waren die Ersten, die das neue Christentum verfolgten, die das Evangelium unterdrücken wollten. Sie haben sie abgeschlachtet im Kolosseum. Sie haben sie gekreuzigt. Petrus haben sie verkehrt rum gekreuzigt, Paulus haben sie den Kopf entfernt und es heißt, dass sie Johannes in heißes Öl hineingeschmissen haben, aber der Herr hat ihn bewahrt. Und so sind es viele, die gestorben sind für dieses Evangelium. Also die Zeit wiederum, wie heute Morgen auch bei den sieben Gemeinden, circa 100 bis 323, als Konstantin sich dann sogenannt bekehrte. Und diese Verfolgung aufhörte. Denn das Problem mit der Verfolgung war, wenn einer starb, standen 10 auf. Wenn 10 starben, standen 100 auf. Also besser war es, lieber die Biliam-Lehre wieder hineinzubringen. Offenbarung 6, Vers 5 bis 6. Und da es das dritte Siegel auftat, hörte ich das dritte Tier sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme unter den vier Tieren sagen, das sind wieder diese Cherubim, die den Charakter Jesus Christus darstellen, ein Maß Weizen um einen Groschen und drei Maß Gerste um einen Groschen und dem Öl und dem Wein tut kein Leid. Gut, was haben wir hier? Erstens, das Pferd ist nicht mehr rot, ist auch nicht weiß, es ist schwarz. Schwarz ist das Gegenteil von weiß. Also hier, das Evangelium wird dunkel, es wird schwarz. Und was ist das Problem? Der Weizen und die Gerste werden verarmt. Das war so die Menge, die ein Sklave als Dienstgeld bekam. Und der Weizen steht natürlich für das Brot des Lebens. Billig wird es verkauft. Es wird billig gemacht. Aber trotzdem sorgt Gott dafür, dass dem Öl und dem Wein kein Leid angetan wird. Was bedeutet das? Wofür steht Öl in der Bibel? Für den Heiligen Geist. Und Wein? Ist Leere, ja. Jesus sagt, ich gieße neuen Wein ein und wir können den neuen Wein nicht in einen alten Weinsack hineintun, denn dann wird er explodieren. Es hat mit Leere zu tun. Wein ist auch ein Symbol des Blutes. Aber hier in diesem Sinne meine ich, das hat zu tun mit der Leere. Obwohl das Evangelium bekämpft wird, obwohl es komprimiert wird, obwohl Christi billig verkauft wird, unter diesen Umständen hat Gott noch immer gesorgt, durch jedes Zeitalter hindurch, dass der Heilige Geist und die Lehre noch stets zu Menschen persönlich ins Herzen reden konnte. Ist es nicht so? Jede Generation hatte die gleiche Gelegenheit, Wahrheit zu erkennen. Ob es zur Zeit der Waldenser waren, die vernichtet wurden, aber glaubten, weil obwohl weltweit das Evangelium nicht mehr war, was war, hatten sie noch immer Öl und sie hatten noch immer Wein, obwohl sie es verstecken mussten an ihrem Leib. Und dann, dieses schwarze Pferd verbreitet ein Evangelium des Kompromisses. Kompromisse werden angegangen und die Wahrheit steht auf zwei Säulen, das ist sehr wichtig. Die eine Säule ist Jesus Christus und die andere Säule ist Gehorsamkeit. Warum ist Jesus gestorben? Weil wir wegen Sünde das ewige Leben preisgegeben haben. Ist das nicht richtig? Okay. Gut, was ist Sünde? Was ist die Definition der Sünde in der Bibel? Ja, es gibt nur eine einzige Definition in der Bibel und das ist, Sünde ist wieder das Gesetz. Nur eine Definition. Heute gibt es viele Definitionen und theologische Definitionen. Es gibt nur eine biblische. Sünde ist wieder das Gesetz. Und Jesus Christus kam, um das Gesetz abzuschaffen, ja oder nein? Nein, was sagt er? Ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen, sondern es zu erfüllen. Er hat es gelebt. Nicht ein Strich, nicht ein Punkt, nicht ein Komma wird aus dem Gesetz verschwinden. Was sagt Offenbarung? Was sagt die Bibel? Überall. Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Derjenige sagt, dass er mich liebt und hält nicht meine Gebote, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Ganz deutlich, da ist kein Problem. Jesus Christus ist nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen, sondern gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und in Ehre herzustellen. Und Jesus ist nicht gekommen, um das Niveau herabzuschrauben, sondern er ist gekommen, um es zu erheben. Er hat gesagt zu den Juden, ja, ihr sagt zu euren Frauen, geh, weil Moses hat gesagt, schreibe einen Brief. So früher haben sie gedacht, naja, wenn ich jetzt diese Frau nicht mehr brauche, tschüss, auf Wiedersehen. Und dann hat Moses gesagt, nein, so geht's nicht. Wenn ihr tschüss sagen wollt, dann müsst ihr genau aufschreiben, warum, müsst einen guten Grund haben. Und Jesus hat zu denen gesagt, wegen der Härte eurer Herzen hat Moses das erlaubt. Aber ich sage euch, dass wenn ihr nur schief guckt, dann seid ihr schon schuldig. Hat er das nicht gesagt? Ja? Und wenn ihr es trotzdem macht und jemand anders heiratet, diese Person ist auch schuldig. Hat er das nicht gesagt? Also ist das nur Niveau heruntergeschraubt oder hochgeschraubt worden? Jesus kam, um das Gesetz zu erheben, um den Schmarren, die unnützen menschlichen Gesetzen zu entfernen. Aber das Gesetz ist nicht entfernt, als Jesus am Kreuz starb. Nein, es wurde bestätigt. Und wenn es möglich wäre, dass Jesus das Gesetz beseitigen hätten können, dann hätte er ja nicht sterben brauchen. Dann hätte er ja nicht sterben brauchen, denn das Gesetz hat ja gesagt, übertrete und du stirbst. Ja oder nein? Also, das Evangelium steht auf zwei Beinen. Wir predigen Jesus Christus, der Erlöser, und Gehorsamkeit. Nicht, weil es uns erlöst, sondern weil wir wiederhergestellt werden. Ist das nicht wahr? Und heutzutage ist das nicht angenehm. Die Juden haben gesagt, gib uns das Gesetz und weg mit dem Erlöser. Und die Christen heute sagen, gib uns den Erlöser und weg mit dem Gesetz. Das macht doch keinen Sinn. So unlogisch. Also Kompromisse werden angegangen. Dann, das weiß ich, dass nach meinem Abschied werden unter euch kommen greuliche Wölfe, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus euch selbst werden aufstehen Männer, die da verkehrte Lehren reden, die Jünger an sich ziehen. Die Bibel hat es vorhergesagt. Das ist das Schöne an der Bibel. Wenn die Bibel studiert, dann braucht man nicht fehlgehen. Apostelgeschichte 20. Dieses Kreuz steht im Mittelpunkt der Geschichte. Und da können wir machen, was wir wollen. Das Kreuz steht im Mittelpunkt der Geschichte. Sogar unsere Jahreszeiten werden durch dieses Kreuz bestätigt. Heute wollen sie es ändern. Sie wollen nicht mehr sagen vor Christus und nach Christus. Sie wollen sagen before present era. Bevor gegenwärtiges Ära, so ein Quatsch. Wir wissen doch genau, warum die Ära ging. Es ging doch um Jesus Christus. Das Kreuz steht im Mittelpunkt der Geschichte und es wird da bleiben bis zum Ende. Sie können sich so anstrengen, wie sie wollen, es zu entfernen. Daniel 8, 12. Es ward ihm aber solche Macht gegeben, wieder das tägliche Opfer, um der Sünde willen, dass es die Wahrheit zu Boden schlüge, und was es tat, ihm gelingen musste. Daniel 8, 12. Es redet über dieses kleine Hornsystem, das die Wahrheit vernichten würde, der Sünde wegen. Er wird genannt, der Mensch der Sünde, wieder das Gesetz. Und heute wird ein System gebraucht, um einen Erlöser zu ersetzen. Ich brauche nicht zu Jesus Christus, um Vergebung zu finden. Ich kann zu einem Priester, um Vergebung zu finden. Ich brauche mich nicht umstellen, denn ich kann Verzeihung für jede Übertretung einfach so verlangen. Ich brauche mich nicht ändern. Ich möchte gerne Rechtfertigung, aber ich möchte keine Gerechtigkeit. Und die beiden gehen Hand in Hand. Denn wenn wir nicht bereit sind, um uns zu ändern, dann beweisen wir das Evangelium als unnütz, als schwach, nicht möglich. Und heute schauen wir auf Menschen, anstatt dass wir schauen auf Jesus Christus. Und dieses System, diese Kompromisse haben das Brot sehr arm gemacht. Jesus Christus wurde aus das Evangelium herausgeschrieben. Und heute, es gibt keine Erlösung außer durch Maria, wird gelehrt. Keiner kommt zum Vater außer durch Jesus, aber keiner kommt zu Jesus außer durch Maria. So wird gelehrt. Naja, das ist nicht biblisch. Jesus Christus ist der einzigste Mittler. Es gibt keinen anderen. Es macht nicht, was die Kirche sagt. Und das Gesetz, das damals mit Gottes Finger in Stein geschrieben wurde, das steht heute genau wie es damals stand. Und dieses Bild hier, ist es Jupiter oder ist es Petrus? Es kommt aus dem Jupiter-Tempel. Es ist Jupiter. Also wir haben Jesus Christus, Brot des Lebens, mit anderen Dingen ersetzt. Am Fernsehen, wenn wir das anmachen, nein, schau in das innere Ich. Hole die Kraft von innen heraus. Wird das nicht gelehrt, Tag ein und Tag aus? Ja, man fühlt sich so schwach, muss man da reingreifen in dieser Schwäche und was rausholen, das einen stark macht. Das ist Irrsinn. Und das wird tagtäglich gelehrt. Das ist Humanismus. Der Humanismus wird uns erlösen und der Humanismus sagt, es gibt keinen Gott. Es gibt nur eine Evolution. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder das, das oben im Himmel, noch das, das unten auf Erden oder das, das im Wasser unter der Erde ist. Kein Bildnis. Aber heute leben wir in einer Welt der Bildnisse. Wir gehen in den Wald, um unsere innere Kraft zu bekommen. Im Wald kann man spazieren gehen und man kann sich erholen und man kann frische Luft bekommen. Aber Gott gibt Leben. Gott gibt Odem. Gott gibt Kraft. Gott hat den Verstand geschaffen, nicht der Baum. Und Gesetze wurden geändert. Konstantin war der Erste. Und während dieser Zeit kam das Heidentum in die Gemeinden hinein und Sonnenanbetung, ein Sonnenkultus wurde geschaffen. Doctrine, Seite 372 sagt, dass Eusebius eine wichtige Rolle da gespielt hat. Wir lernen von Eusebius selber, dass Konstantin die neue Religion, Christentum, an die Heiden vorgestellt hat, dass er vieles von ihnen absorbiert hat. Und was sehr interessant ist, ist, dass Konstantin Eusebius gefragt hat, um eine ökumenische Bibel zu schreiben. Habt ihr das gewusst? Konstantin hat Eusebius gefragt, schreibe eine ökumenische Bibel. Mit anderen Worten, holt heraus aus der Bibel, was störend ist für die Heiden. Und wir machen eine Bibel der Kompromisse. Jetzt darüber kommt ein ganzer Vortrag, den müsst ihr nicht verpassen. Das heißt, Kampf der Bibeln. Und was da passiert ist, das ist eine ganz interessante Geschichte. Und somit kam dieses Heidentum in die Kirche hinein. Aber die frühe Kirche hat dieses Evangelium, so wie es da verkündigt wurde, abgelehnt. Hat auch die Schriften abgelehnt. Paulus hat gesagt, wir sind nicht wie viele, die die Schrift verdrehen, sondern sie haben nur die saubere Schrift Gottes gebraucht. Stanley sagt, Constantine hat Münzen gedruckt mit auf der einen Seite die Namen und Jesus Christus drauf und auf der anderen Seite den Sonnengott. Also ein Kompromiss zwischen Heidentum und Christentum, ein schwarzes Pferd. Dann dieser alte heidnische Name, Dies Solis, wurde auch behalten für den Sonntag. Und es ist wegen der Vermischung des Heidentums mit des Christentums. Es ist interessant, dass dieser Konstantin diese Schriften in die Welt hineingeschickt hat und in zwei Stellen wurden sie aufbewahrt, hauptsächlich in Alexandria und in Rom. Und die ägyptische Kirche hat den Sonntag gehalten und Rom hat den Sonntag gehalten und die restliche Welt hat den Sabbat gehalten. Also nur diese beiden Stellen, Rom und Alexandria, da war der Kern des Sonnenkultes. Und da waren auch die Schriften, die durch Eusebius neu überarbeitet wurden, an ihrer Stelle angebracht. Aber da mehr über dieses Thema an einem anderen Vortrag. Also dieser erste Tag der Woche wurde hineingebracht und er wurde genannt der ehrbare Tag der Sonne. Das ist geschichtliche Tatsache, da kann man nichts dran rütteln. 2. Mose 20, Vers 11, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage, darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Also dieser Sabbat hat eine Fülle an Bedeutung und der musste beseitigt werden. Denn der Sabbat sagt uns, wer unser Schöpfer ist, und der Sabbat sagt uns, wer unser Erlöser ist. Und das musste verschwinden, denn es kam ein anderer und sagte, nein, ich bin maßgebend in eurem Leben. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, darum, dass er an demselben geruht hatte von allen seinen Werken, die Gott schuf und machte. 1. Mose 2, Vers 3. Es ist also nicht ein jüdisches Gesetz. Dieses Gesetz kommt von der Schöpfung. Es ist von Anfang an der Ruhetag gewesen. Und dieser Kompromiss kam in diesem Zeitalter des schwarzen Pferdes. Katholische Enzyklopädie sagt ganz eindeutig, dass die Kirche den Ruhetag verlegt hat, dass der jüdische Sabbat oder der 7. Tag der Woche jetzt das 3. Gebot ist und dass Sonntag gehalten werden muss als des Herrn Tag. So das 2. Gebot, das sagt, man darf kein Bildnis machen, das wurde entfernt. Somit schieben sich die Gebote 1 hoch. Das 4. Gebot wird dann das 3. Und dann hat man nur noch 9, also wird das 10. dann in 2 geteilt, damit man wieder 10 hat. Und somit darf man nicht begehren deinen nächsten Weib oder deinen nächsten Hab und Gut. Und somit haben wir wieder 10 Gebote, aber nicht Gottesgebote, sondern Traditionsgebote. Ihre Priester verkehren mein Gesetz freventlich und entheiligen mein Heiligtum. Sie halten unter den Heiligen und Unheiligen keinen Unterschied und lehren nicht, was rein oder unrein ist und warten meiner Sabbate nicht und ich werde unter ihnen entheiligt. Ezekiel 22, 26. Genau das ist im Neuen Testament auch passiert. Diese Unterschiede wurden nicht mehr gemacht. Rein und unrein, kein Unterschied mehr. Alles geht. In Deutschland kann man es ja gut sehen. Was ist die Hauptmahlzeit hier? Dann natürlich auch die Sabbate werden nicht mehr gehalten. Also ich gehe einen ganzen Vortrag geben über dieses Thema. Da kommt ein Evolutionsvortrag, der heißt Von Schöpfung zur Wiederschöpfung. Er ist auf dem Programm. Da werden wir über einige dieser Themen etwas zu sagen haben. Und Gott wird entheiligt durch diese Veränderung. Also das schwarze Pferd, circa Zeitraum 323 bis 538, als die Kompromisse in die Gemeinde hineinkamen. Ja, und dann der 4. Siegel wurde aufgetan und ich hörte die Stimme des 4. Tieres sagen, komm. Und ich sah und siehe, ein fahles Pferd. Blass wie eine Leiche. Und der darauf saß, des Namen hieß Tod. Und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen ward Macht gegeben, zu töten das 4. Teil auf der Erde mit dem Schwert und Hunger und mit dem Tod und durch die Tiere auf Erden. Wow. Also dieses Evangelium stirbt. Es ist ein totes Pferd. Es hat nicht Macht über die ganze Welt, ein Viertel der Welt zu diesem Zeitpunkt. Ein Schwert hat es auch, es kämpft auch mit einem Evangelium, aber mit einem toten Evangelium und es bringt Hungersnot. Vorher war Brot noch zu bekommen, aber es war wertlos. Aber jetzt kann man es überhaupt gar nicht mehr bekommen und es ist tot. Und es kämpft mit den Tieren der Erde. Ein Tier in der Bibel ist was? Eine politische Macht. Also diese Macht übt Macht aus über politische Einheiten und die Könige der Welt tun das für ihn, was er nicht für sich selber tun kann. Und somit hat er dann die Welt nicht nur erobert, sondern das Evangelium aus den Herzen der Menschen gerissen. Und das ist natürlich dieser Zeitpunkt, als die katholische Kirche das ersetzte, was im Evangelium steht, mit allen ihren Ritualen und Traditionen, damit das Evangelium seine Kraft verlieren sollte. Und wenn man das nicht gehorsam war, dann kamen die politischen Mächte der Welt und haben einen ins Gefängnis gesteckt. Oder man ist auf den Brandstapel gestellt oder man ist gefoltert. Also dieses tote Tier ist ein totes Evangelium, ein Evangelium, das nicht zum Heil führt. Es ist ein christusloses Evangelium. Es hat den Schein des Christentums, aber es ist tot. Also dieses neue Christentum, alles war so eigentlich, wie es bei den Heiden war, und ein Kompromiss. Horden, getaufte Heiden, nannten sich jetzt Christen. Und das Evangelium war impotent, steht in Centuries of Christianity, A Concise History. Ein toter Glaube kann nicht retten. Die Kirchen wurden sehr groß, die Gebäude wurden prächtig, sie waren nach dem alten System der heidnischen Kathedralen aufgebaut, sogar die Bilder, die drin waren, alles genauso fast, wie es zu Zeiten der Baal-Anbetung war. Wir haben so ein paar von diesen Dias gesehen in dem ersten Vortrag und das Evangelium verschwindet. Und Staat und Kirche arbeiten zusammen. Denn es gebraucht die Tiere der Welt, um das zu vollbringen, was sie vollbringen wollen. So Christianity became the established religion of the Roman Empire. Christentum wurde die Religion Roms und Heidentum wurde getauft. Sagt sogar die katholische Kirche. Die katholische Kirche sagt sogar, der Gott Pan ist nicht tot, sondern er ist getauft. Das ist interessant. Kirchenform und Staat und Kirche arbeiten zusammen. Aber der Weg der Gerechten, der folgt dem Licht nach, immer heller und heller, bis zum vollen perfekten Tag. Also diese Wahrheit, die das weiße Pferd verkündigte, verschwand von der Erde. Und nur noch hier in den Höhlen, in den Bergen, waren die Waldenser und die Albigenser und haben versucht, das Evangelium noch zu verbreiten. Und da es das fünfte Siegel auftat, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die erwürgt waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Also ganz eindeutig, es geht um das Zeugnis, es geht um das Evangelium. Und diese Kirche des Mittelalters hat Tausende, nein Millionen umgebracht, weil sie das Evangelium verkündigen wollten. Und jetzt schreit dieses Blut unter dem Altar. Wie lange noch, Herr, wirst du erlauben, dass dein Evangelium so unterdrückt wird auf dieser Erde? Jetzt einige glauben, dass diese Seelen tatsächlich da unter dem Altar sind und da warten, aber das ist symbolische Sprache. Wenn es wahr wäre, wäre es ja recht langweilig im Himmel, alle da eingequetscht unter einem Altar, meint ihr nicht? Also symbolisch das Blut von denjenigen, die ihr Leben gaben, um das Evangelium zu verkünden, schreit gen Himmel, nur schreit heute noch. Aber das Evangelium hat sein Werk noch nicht vollendet. Des Zeugniswillens liegen sie da. Und sie schrien mit großer Stimme und sprachen, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächest unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Wenn wir menschlich denken, dann würden wir sagen, wow, Wenn ich Gott wäre, wäre es schon längst vorbei gewesen. Ja oder nein? Also, wir können Gott danken, dass wir nicht Gott sind. Denn Gott sieht vom Beginn bis zum Ende. Und er sieht alle, die sich noch zu ihm bekehren werden. Und er weiß genau, wie lange es noch gehen muss. Und wenn wir uns die Welt betrachten, wie schlimm es geworden ist, was sagt das uns über den Charakter Gottes? Was sagt das? Was für eine Geduld. Und Leute sagen, dass Gott Schuld hat an dieser Welt? Nein. Gott ist Liebe. Gott ist Geduld. Denn wenn er es nicht wäre, wäre es schon längst vorbei. Längst vorbei. Also wie lange noch? Und ihnen wurde gegeben, einem jeglichen ein weißes Kleid. Gott weiß die Seinen. Du bist erlöst. Du wirst auferstehen. Und ward ihnen gesagt, dass sie ruhten noch eine kleine Zeit. Ruhten, schlaf, weiter. Die Zeit wird kommen, wenn Gott sagt, genug des Blutes. Jetzt, mein Königreich. Bis das vollends dazu kämen, ihre Mitknechte und Brüder, die auch sollten noch getötet werden, gleich wie sie. Ist das Evangelium nicht toll? So ein schönes Versprechen. Ich habe eine schöne Einladung für euch. Kommt, dass wir auch getötet werden, so wie die anderen, damit wir das ewige Leben haben können. Einige werden wirklich getötet, andere werden geistlich getötet, aber andere müssen den Tod der Bekehrung sterben. Alle müssen sterben. Alle müssen wir sterben. Wir können nicht bleiben, wie wir waren. Die alte Person muss sterben. Und wenn ihr seht, was Satan anrichtet in der Welt, tut dem Herrn einen Gefallen und stirbt das alte Leben und steht auf in ihm. Da ist nichts, was Satan mehr irritiert als das. Wieso irritieren wir ihn nicht mal und bekehren uns und ändern uns und lassen zu, dass Gott einen schönen Charakter baut, wo wir einander lieb haben und zeigen, dass wir Geduld haben, so wie er hat. Wir denken immer, alle, die sich bekehren, müssen sofort wissen, was alles ist und wie sie sich verhalten müssen. Aber darum hat Gott uns Kinder geschenkt. Er war gut zu uns, er hat uns Kinder geschenkt. Denn Kinder aus Natur müssen wir lieben. Das ist unser Fleisch und Blut, unsere Kinder. Und die sind alle immer so schön perfekt. Habt ihr das gemerkt, wie schön perfekt Kinder sind? Das ist eine Übung. Wenn wir an unseren Kindern lernen könnten, wie wir uns verhalten müssten gegen anderen gegenüber, dann wäre die Welt eine schöne Welt. Aber diese Leute haben gelitten. Es war echt schlimm. Ihr habt ja auch hier Museums in Deutschland, ihr könnt ja sehen, was für Geräte da gebraucht wurden, wie grauenhaft das war, wie sie die Menschen leiden ließen. Ihr Lieben, nachdem ich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch mit Schriften zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der einmal den Heiligen übergeben ist. Ganz wichtig, dieses Evangelium bringt keinen Frieden, es bringt einen Kampf. Denn es sind etliche Menschen nebeneinander geschlichen, von denen vor Zeiten geschrieben ist, solches Urteil. Sie sind Gottlose, ziehen die Gnade unseres Gottes auf Mutwillen und verleugnen Gott und unseren Herrn Jesus Christus, den einigen Herrscher. Es gibt nur einen, aber der wird verleugnet. Und mehr und mehr und mehr wird er verleugnet. Wir werden sehen in den Vorträgen, die jetzt kommen, was die Welt jetzt mit Jesus Christus macht. Like the successive strata of the earth's covering one another, so layer after layer of forgeries and fabrications was piled up in the church. All die Dokumente, die verbreitet werden, sind Fälschungen. Konstantins angeblicher Brief, dass das Papsttum die westliche Welt beherrschen darf. Diese Briefe sind Fälschungen. Und die Veränderungen in der Bibel, an dem Evangelium, sind Fälschungen. Aber die Waldenser, sie standen für Wahrheit. Und sie haben das Evangelium verkündigt und aus dieser Lehre kam die Reformation. Aus diesem Schwer, aus diesem Leiden kam die Reformation. Hier haben sie sich versteckt. Das Öl und der Wein blieb hier behalten, obwohl das Brot in der Welt billig war. Und sie haben die Bibel geglaubt. Und so allmählich wurde dieses tote Pferd wiederhergestellt. Dieses Evangelium muss mit Kraft verkündigt werden am Ende der Zeit. Also 1370 die Autorität der Bibel, Wycliffe. 1400 kommt Huss und sagt, ja, aber dann müssen wir auch gehorsam sein. Ist doch logisch. Wir können nicht Jesus Christus nur als Erlöser haben. Er ist unser König und wir sind ihm unterstellt und er hat Gebote und wir sind gehorsam. Dann 1517 kommt Martin Luther und sagt, wir werden nicht gerettet durch unsere Werke. Wir sind gerettet durch die Gnade Jesus Christus und nichts anderes. Das heißt nicht, dass wir nicht Werke haben müssen, aber die Werke sind eine Folge, nicht eine Ursache. Und Martin Luther hatte recht. Und Martin Luther hat seine Thesen an die Kirchentür festgeschlagen. Und er hat eine Bibel übersetzt aus vielen Dialekten. Ein Riesenwerk hat er vollbracht. Und er stand vor Kaiser und Reich und hat dieses Evangelium verkündigt. Und dann kam Calvin und sagte, Freedom of Conscience, also mein Gewissen sagt mir, dass ich frei bin zu entscheiden. Das ganze Manifest der Vereinigten Staaten ist aufgebaut auf diesem Prinzip, dass wir das Recht haben, uns zu entscheiden, wen wir dienen wollen. Jesus Christus ist gestorben für diese Entscheidung. Er ist gestorben für diesen freien Willen. Und Calvin hat es eingesehen. Calvin hatte recht. Aber die Märtyrer liegen da in den Tausenden. Und dann kam Williams 1650 und sagte, wir müssen wieder das biblische Prinzip der Taufe einführen. Christus hatte eine Großtaufe. Kinder wurden eingesegnet. Die Bibel sagt ganz eindeutig, ein Kind ist gerettet durch den Glauben der Eltern, bis es sich selber entscheiden kann. Paulus sagt, wenn einer gläubig ist in der Familie, dann sind die Kinder gerettet, sonst wären sie unrein. Also er hat das festgestellt. Und so geh von Nation zu Nation und lehre sie, um alles zu halten, was ich euch gegeben habe. Und ich bin mit euch bis zum Ende der Welt. Dieses Evangelium muss wiederhergestellt werden. Dann kam Wesley 1705 und sagt, Christus ist Herr. Christus ist König. Christus ist nicht nur unser Erlöser. Christus ist unser König. Er ist unser göttlicher König. Wesley hatte recht. Und so wird das Evangelium wieder verkündigt. Und dann in Offenbarung 6, Vers 12 und 13, und ich sah, dass es das sechste Siegel auftat. Und siehe, da ward ein großes Erdbeben und die Sonne ward schwarz wie ein härener Sack und der Mond ward wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde gleich wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er vom großen Wind bewegt wird. Also hier sind große Zeichen. Hier passiert was ganz Besonderes. Markus 13, Vers 24 sagt, aber zu der Zeit, nach dieser Trübsal, nach der Zeit des toten Evangeliums, also bis 1798, nach rund um diese Zeit, werden diese Zeichen erscheinen. Sonne, Mond werden verdunkelt, werden ihren Schein verlieren. Na, das ist Geschichte. Genau so ist es passiert. Wer würde die Zeichen bekommen? Sicherlich die, die das Evangelium verkündigen. Was hilft ein Zeichen für die, die das Evangelium nicht verkündigen? Überhaupt gar nichts. Also in einem Gebiet, wo das Evangelium ganz stark verkündigt wurde, hier aus Europa wurde es vertrieben. Die Hugenotten, die sind weg aus Europa. Sie sind nach Afrika, sie sind nach Amerika, sie sind nach Australien, nach Neuseeland. Und der größte Teil war in Amerika. Und da sind diese Zeichen entstanden. Und es ist eigentlich aus Amerika, wo das Evangelium mit den großen Bibelhäusern wieder in die Welt hineinging. Leider heute ein etwas schiefes Evangelium. Aber damals, das war das Zentrum des Evangeliums. Und dann in 1718, Mai der 19., kam dieser dunkle Tag. Das ist geschichtlich, das kann man nachlesen in den Geschichtsbüchern. Und die Tiere gingen zurück zu ihren Ställen und die Vögel zu ihren Nesten. Und es wurde dunkel. So dunkel, dass man nichts lesen konnte. Man konnte nicht ein Stück weißes Papier von den Augen sehen. Und der Independent Chronicle schreibt über diese krankhafte Dunkelheit. Und dass man nicht erst die Nachbarhäuser sehen konnte, außer durch so eine ägyptische Dunkelheit. Und dieser dunkle Tag kann nicht wissenschaftlich erklärt werden. Great and Memorable Events, Connecticut Legislature, die Regierung war zusammen, aber es wurde so dunkel, dass sie sich entschlossen haben, diese Versammlung zu stoppen. Herschel, der große Astronom, sagt, dass dieser dunkle Tag nicht wissenschaftlich erklärbar ist. Es war keine Sonnenfinsternis. Da waren keine Objekte zwischen Erde und Sonne. Es ist wissenschaftlich unverklärbar. Es ist ein sonderliches Zeichen. Ich habe zig Zitate und Zeitungsausschnitte. Ich könnte euch eine Stunde lang beschäftigen, nur mit diesem Thema. Und dann im November 13, 1833, auch genau nach diesem Zeitpunkt, dieser Sternenregen, wo da so viele Sternschuppen fielen, 200.000 Meteoriten pro Stunde, dass es so Licht war, dass man lesen konnte ohne Lampen. Nicht nur das. Diese Meteoriten fielen nicht wie normalerweise, wenn da ein Meteoritenschauer ist. Sie schienen aus einem Punkt hervorzugehen und sich zu verbreiten über die Erde. Und auch ein ganz unnatürlicher Zustand. Also ein großes Erdbeben, Lissabon-Erdbeben 1755, dann der dunkle Tag und dann dieser Sternenregen. Genau in der Reihenfolge, wie Gott gesagt hat, so wird es kommen. Und William Miller predigte, dass Christus wiederkommen würde, aufgrund Prophezeiungen, die er in Daniel studierte. Also, die Prophezeiung der 2300 Abende und Morgende in Daniel 8,14 wurde wieder bekannt. Und interessant, dass die Bibel sagt, dass dieses ein verschlossenes Buch war, eine verschlossene Schriftrolle, die erst am Ende der Zeit entsiegelt wird. Und William Miller predigt diese Prophezeiungen. Und in 1840 war da eine Gruppe Adventgläubige, die warteten auf die Wiederkunft Christi und sie waren enttäuscht, denn es kam keine Wiederkunft. Aber seit 1844 ist da wieder eine Hoffnung der Wiederkunft und das ist wegen Miller. Und das ist die große Hoffnung. Die große Hoffnung ist, dass Christus wiederkommt und dass dieses Elend hier auf dieser Erde ein Ende findet. Also Wycliffe, Huss, Luther, Calvin, William, Wesley, Miller, eins nach dem anderen, große Wahrheiten werden entdeckt. Und dann soll kommen eine endgültige Wiederherstellung. Und die Fehllehren über Gesetz und Zustand des Todes und dass der Körper ein Heim, ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Diese großen Lehren mussten auch wieder verkündigt werden und Wahrheit wurde wiederhergestellt. Liebet ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Das musste wieder gepredigt werden, Johannes 14, 15. Aber vergeblich dienen sie mir, derweil sie lehren solche Lehren, die nichts denn Menschengebote sind. Also ein vollkommenes Evangelium. Und alle Menschen werden gerufen, sich zu entscheiden zwischen Wahrheit und Unwahrheit. und soll durch dich gebaut werden, was lange wüst gelegen ist, und wirst Grund legen, der für und für bleibe, und sollst heißen, der die Lücken verzäunt und die Wege bessert, dass man da wohnen möge. So du deinen Fuß von dem Sabbat kehrst, dass du nicht tust, was dir gefällt an meinem heiligen Tag und den Sabbat eine Lust heißt und den Tag, der dem Herrn heilig ist, ehrest, so dass du ihn also ehrest, dass du nicht tust deine Wege, noch darin erfunden werde, was dir gefällt oder leeres Geschwätz. Das muss wiederhergestellt werden. Es wird ein Volk kommen am Ende der Zeit, das ein volles Evangelium predigt, dass das Gebot Gottes, die Gebote Gottes wieder hochhebt und sagt, Gehorsam an Jesus Christus und diese Verbindung mit Gott wieder findet. Also ein Sabbat, so wie die Juden ihn gehalten haben, weil er gehalten werden muss, ist keine Beziehung. Ein Sabbat, der eine Lust ist, weil man mit Gott zusammen sein will, der taugt etwas. Das ist so wie zwei, die verliebt sind, die sich absprechen, dass sie sich treffen wollen. Sie wollen zusammen sein. Sie wollen miteinander reden. So muss der Sabbat sein. Er muss eine Lust sein, nicht eine Last. Und das Buch Offenbarung mit all seinen Prophezeiungen zeigt uns genau, was die letzten Kämpfe und die letzten Kriege sind, die hier gekämpft werden müssen. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mittel in den Himmel und er hatte das ewige Evangelium. Ein Evangelium, das gegründet ist auf Christus und Gehorsam und verkündigte es an alle Nationen und Sprachen und Völker. Ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, die auf Erden wohnen und allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern. Dieses Evangelium, nicht ein halbes Evangelium, ein ewiges Evangelium, muss in die Welt hinein. Und sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Also wenn dieses Evangelium nicht zusammen mit Gericht verkündigt wird, ist es nicht die wahre Sache. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Wie kann eine Gemeinschaft, die offiziell angekündigt hat, dass diese Welt durch Evolution entstanden ist, ein ewiges Evangelium verkündigen? Erklärt mir das bitte. Nach diesem Text, ist es möglich, ja oder nein? Nein, es ist nicht möglich. Offiziell, sämtliche protestantischen Kirchen haben das angekündigt, mit Ausnahme von eins oder zwei. Und die katholische Kirche offiziell hat angekündigt, wir sind durch Evolution entstanden. Die Bibel sagt, betet den an, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und Wasserbrunnen. Ein ewiges Evangelium, Jesus Christus, Gehorsam und Ehre. Wir müssen ihn ehren als Schöpfer und als Richter. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stalle. Und dieselben muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören und wird eine Herde und ein Hirte werden. Jetzt, die Welt möchte auch einen Hirten haben. Und die Bibel sagt, es gibt nur Jesus Christus als Hirten. Also irgendwann kommt eine Wahl. In den Vorträgen, die jetzt bald kommen, werden wir genau diese Wahl erklären. Und wir werden genau sehen, wo wir stehen im Rahmen der Zeit. Hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesu. Wenn ein Evangelium verkündigt wird und die Menschen sagen, wir können die Gebote nicht halten, hört ihr das oft? Dann kann es nicht das wahre Evangelium sein. Offenbarung 14, Vers 12. Die Bibel kann doch nicht widersprüchlich werden. Also diese Botschaft muss in die Welt hinein. Christus kommt bald. Wir leben in der Zeit des Gerichts. Das ewige Evangelium, Christus unser Schöpfer, Christus unser Erlöser. Also wo sind wir? Offenbarung 6, 14. Und der Himmel entwich wie ein zusammengerolltes Buch. Und alle Berge und Inseln wurden bewegt aus ihren Orten. Da sind wir, zeitlich. Alles, was das Buch bis jetzt beschrieben hat, wie das Evangelium verkündigt wurde am Anfang, wie die Kompromisse kamen, wie das Evangelium erwürgt wurde und starb, wie der Samen des Öles und des Weines weiterarbeitet hinter den Kulissen, wie das Evangelium wiederhergestellt wird, wie die Sonnen- und Sternzeichen kommen würden, was da passieren würde, dass ein ewiges Evangelium wieder verkündigt wird, dass die Wahrheit der Schöpfung, der Wiederschöpfung, Christus als König weltweit verkündigt wird, Gehorsam an Jesus Christus, alle diese Dinge, sind sie schon passiert, ja oder nein? Absolut. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, und der Himmel entwich wie ein zusammengerolltes Buch, und alle Berge und Inseln wurden bewegt aus ihren Orten. Wir leben in den letzten Augenblicken dieser Welt. Wir können es historisch, eskatalogisch von der Bibel ganz eindeutig sehen. Und jetzt kommt das Buch Offenbarung nach diesem Kapitel und erklärt uns haargenau, was passieren wird auf dieser Welt. Und diese Vorträge müsst ihr nicht verpassen. Jetzt wird's lebendig. Jetzt geht's rum, wie man sagt. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Reichen und die Hauptleute und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen und in den Bergen. Also wo steht hier etwas von einer weltweiten Bekehrung, so wie gelehrt wird in der Welt? Steht da sowas da? Nee. Und wo steht hier was, dass alle die Oberen sich zu Christus bekehren wird, so wie einige predigen? Nein, hier steht, sie werden sich verstecken. Und sprachen zu den Bergen und Felsen, fällt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht des, der auf dem Stuhl sitzt und vor dem Thron des Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag seines Zorns, und wer kann bestehen? Eine ganz wichtige Frage. Wer kann bestehen? Ist da Hoffnung oder ist da keine Hoffnung? Natürlich ist da Hoffnung. Kapitel 7, das ganze Kapitel, ist in Klammern geschrieben. Und die Frage, wer kann bestehen, wird beantwortet. Nur die Versiegelten können bestehen. Was heißt es, um versiegelt zu sein? Um versiegelt zu sein, ist so fest im Glauben zu stehen, dass man nicht bewegt werden kann. Okay, kann ich es wieder sagen? Um versiegelt zu sein, heißt so fest im Glauben zu stehen, dass man nicht bewegt werden kann. Und die Welt wird versuchen, diesen Glauben umzustürzen. Und nur in Christus kann man stehen bleiben. Und da es das siebente Siegel auftat, ward eine Stille im Himmel bei einer halben Stunde. Offenbarung 8, Vers 1. Wenn der Himmel still ist, total still, was heißt das? Dass da niemand mehr da ist. Niemand mehr da ist. Wann wird der Himmel wieder leer werden? Wenn Christus kommt. Denn die Bibel sagt, er kommt mit der Herrlichkeit seines Vaters, mit der Vollmacht der ganzen Gottheit und mit allen Engeln. Ja oder nein? Dann bleibt da nichts übrig im Himmel. Und wie lange? Eine halbe Stunde. Das kann symbolisch sein. Und wenn wir Tag, Jahr gebrauchen, was auch biblisch ist, dann ist das wie lange? Eine halbe Stunde ist eine Woche, wenn wir es umrechnen. Ist eine Woche, wenn wir das Tag-Jahr-Prinzip nehmen. Dauert es eine Woche für Christus, um zu dieser Erde zu kommen? Ist das so weit, wie es weg ist? Dann werden wir echt Probleme, ne? Daniel hat gebetet und hat gesagt, Herr, ich suche Verständnis für diese Vision. Wie lange war es, bis Gabriel neben ihm stand? Vor dem du noch gefragt hast, war ich schon da. Bumm. Also wie lange dauert's? Nicht lange. Nicht lange. Also Christus und seine Engel, wenn es rumgeht und wenn die letzten Ereignisse kommen, ist Christus bam, hier und behütet die Seinen. Wir brauchen nicht eine Woche schreien und hoffen, dass was passiert. Also warum ist der Himmel eine ganze Woche, wenn es eine Woche ist, leer? Weil wenn es nicht so lange dauert, um hierher zu kommen, vielleicht dauert es so lange, um nach Hause zu gehen. Denn die Bibel sagt, sie werden aufstehen und sie werden dem Herrn entgegengehen in der Luft. Sagt die Bibel das nicht? Und so werden wir mit dem Herrn sein. Und die Bibel sagt, wir werden dem Lamm folgen, wo auch immer es hingeht. Ja oder nein? Ja, wo geht es denn hin? Wo auch immer? Und wo auch immer ist das ganze Weltall. Das ganze Weltall, das wir jetzt so nur als Sternenhimmel sehen. Vielleicht gehen wir auf eine Weltallreise. Wäre das nicht schön? Vielleicht schauen wir uns die vier Ecken des Weltalls an, mit einer Geschwindigkeit, die wir nicht uns vorstellen können. Eine Geschwindigkeit der Gedanken. Und wir gehen in das ganze Weltraum und schauen uns das Werk Gottes an. Wow, ich kann nicht warten. Ich will dahin. Und ich glaube, dass die Zeit sehr bald kommt. Sehr, sehr bald. Denn wir sind in den letzten Ereignissen. Also in den Vorträgen, die jetzt kommen, werden wir genau identifizieren, in Offenbarung Kapitel 10, wer die letzte Botschaft bringt. Genau sagt die Bibel das. Und dann sagt die Bibel auch, genau wie die Gegner sich zusammenstellen und wie diese beiden Ideologien gegenübereinander gestellt werden. Wir werden in den nächsten Vorträgen hinter die Kulissen schauen und dieses Geheimnis der Verborgenheit dieser Hure, die ein Geheimnis ist, die im stillen Hintergrund arbeitet, um Menschen zu verführen, werden wir aufdecken, soweit es uns möglich ist, mit Zitaten, dass keiner sagen kann, ich habe es gesagt, es wird da stehen. Sie werden es sagen und dann können wir ja den Kampf betrachten. Wir gehen jetzt einem ganz tollen Abenteuer entgegen und wir brauchen viel Kraft vom Herrn und ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Gott segne euch.